Geht es euch manchmal auch so, dass ihr im Strudel vom Alltag, vom eigenen Leben, mit allen Herausforderungen und Hürden ganz vergesst, wofür wir eigentlich dankbar sein könnten, was wir eigentlich alles haben? Vielleicht auch gerade jetzt, wenn wir auf den Winter zugehen und einige offene Fragen in unserer Gesellschaft umherschwirren oder es vielleicht so aussieht, dass das Portemonnaie nicht so voll sein wird wie auch schon, bin ich überzeugt, dass die Dankbarkeit nicht außen vor stehen bleiben soll. Dass Dankbarkeit trotz allem enorm wichtig ist. In unserem Leben kommen wir aber schnell zu dem Punkt, indem wir auf das schauen, was uns fehlt. Und für das können wir meistens nicht dankbar sein, das, was uns fehlt. Und ich verstehe das voll, wenn du ein Verlangen in dir hast, das du nicht füllen kannst, dann ist es enorm schwierig und macht es eigentlich so, dass du nicht nur nicht dankbar bist, sondern dass es auch allgegenwärtig ist. Du denkst dann häufig an das, was dir fehlt. Und Erntedank ist ein Fest, an dem man zurückschaut auf das, was war, Freude hat an dem, was man hat und sich hoffnungsvoll auf Gott ausrichtet, auf das, was noch kommt. Und es kann sein, dass du aber heute da bist und sagst, ja, ich bin eigentlich nicht so dankbar für diese Ernte, die ich in den letzten Wochen und Monaten einbringen durfte oder diese Erlebnisse, die ich hatte. Ich bin nicht so dankbar. Vielleicht bist du für vieles dankbar, aber wenn du nach vorne schaust in die nächsten Monate, dann wird es dir Angst und bange, dann hast du nicht so viel Zuversicht und Dankbarkeit, eher ein Unbehagen, wie wird das? Und wir tauchen heute Morgen in einen Bericht in Johannes 7 ein und die in diesem Kapitel Johannes 7 vorkommen, die kennen diese Gedanken. Und auf den ersten Blick wirst du vielleicht sagen, ja, ich kann jetzt nicht so viel über Dankbarkeit von diesem Kapitel lernen, aber wenn wir genauer hinschauen, dann werden wir vieles erfahren über eine tiefe und ehrliche Dankbarkeit. Wir werden uns die damaligen Geschehnisse anhand einem Dialog annehmen. Das Kapitel 7 ist etwas lang. Wir machen es so, da ist ein ganz, ganz gekürzter Dialog. Ich möchte dich ermutigen, Johannes 7 zu Hause in deiner Bibel nachzulesen, gleich nachdem du Johannes 17 gelesen hast, das hohepriesterliche Gebet. Genau, aber wir steigen ein. Jesus war damals in Galiläa unterwegs und er wollte eigentlich nicht nach Judäa, also in den Süden vom heutigen Israel, und weil die Juden ihm nach dem Leben trachteten. Und seine Brüder gingen zu Jesus und sagten, hey, geh doch zum Laubhüttenfest, zu diesem Fest in Jerusalem, in Judäa, und zeig dich dort der ganzen Welt. Du sagst doch, du bist der Sohn Gottes. Zeig dich der ganzen Welt, mach Wunder, mach Zeichen, tu Großartiges, damit alle an dich glauben. Jesus sagt, geht ruhig zum Fest nach Jerusalem, ich werde nicht zu diesem Fest gehen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Die Brüder gehen und nach einer Zeit geht Jesus heimlich zu diesem Laubhüttenfest. Am Laubhüttenfest fragen sich so die Juden, wo ist eigentlich dieser Jesus? Und dann gibt es eine Diskussion unter den Anwesenden, wer dieser Jesus dann ist. Und es brennte unter den Fingernägeln. Und die Juden fragten dann und wunderten sich, ob Jesus, als sie ihn sahen und hörten dann, warum kennt er die Schrift so gut? Warum kennt er die Bibel so gut? Er ist doch gar nicht darin unterrichtet. Und Jesus kommt mit ihnen in den Dialog und sagt, das ist nicht meine eigene Lehre. Das, was ich sage, das habe ich von dem, der mich beauftragt hat. Und dann kommt so die Frage der Juden oder der Anwesenden, ist das nicht dieser Jesus, den sie umbringen wollen? Und jetzt steht er hier in aller Öffentlichkeit, predigt, lehrt und sie machen nichts. Haben echt die führenden Juden erkannt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, wirklich der Christus ist? Auch hier ist so eine Erwartung da, und so die Messias-Erwartung. Und Jesus sagt dann auch im Verlauf, der mich beauftragt hat, ist die Wahrheit selbst. Er kommt von Gott, er bestätigt das. Dann geht es weiter, das Fest dauert 7 Tage, 8 Tage und am siebten Tage, am großen Festtag, ist auch die Meinung gespalten im Volk. Ist Jesus der Messias, ist er es nicht? Wenn doch der Messias kommt, der verheißen worden ist, wird er noch größere Dinge, noch besser reden als dieser Jesus? Und dann sagt Jesus an diesem letzten Tag, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Und die Leute, die waren sich nicht sicher, wie sie das Gehörte, das Erlebte einordnen sollen. Manche sagen, er ist wirklich der erwartete Prophet. Andere sagen, er ist wirklich Christus. Er ist der Messias. Und wieder andere sagen, nein, der Messias, der Christus, der kommt nicht aus dem Norden. Der kommt nicht aus Galiläa. Das kann nicht sein. Wir wollen uns zuerst einmal ein Bild machen von diesem Fest, von dem hier die Rede ist. Das Laubhüttenfest feiern die Juden seit dem Auszug aus Ägypten, seit dieser Wüstenwanderung. Es wurde jeweils am Ende der Ernte im Herbst gefeiert. Und wir wollen, oder ich möchte euch aus 5. Mose 16 einige Verse lesen, die von diesem Fest handeln. In 5. Mose 16 ab Vers 13 steht, das Laubhüttenfest feiere 7 Tage lang, wenn du die Ernte von Korn und Wein versorgt hast. Freue dich an deinem Fest mit anderen zusammen, mit deinem Sohn und deiner Tochter, mit deinem Sklaven und deiner Sklavin, mit dem Levit, dem Fremden, der Waise und der Witwe, die in deinem Heimatort wohnen. 7 Tage lang sollst du feiern vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den der Herr auserwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du erntest und bei allem, was du tust. Darum kannst du wirklich fröhlich sein. Darum kannst du wirklich fröhlich sein. Dieses Fest war zum einen ein Erntedankfest. Man freute sich über all das, was man hat und womit man beschenkt worden ist. Gemeinsam mit den anderen Menschen vom Ort, von der Stadt, feierte und freute man sich während diesen 7 Tagen. Zum anderen war dieses Fest auch ein Rückblick auf die Wüstenwanderung, die das Volk Israel ganz früh erlebt hatten, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Deshalb machten sie sich während diesem Fest auch ganz einfache Hütten aus Ästen und Zweigen und wohnten darin. Es ist eine Erinnerung daran, wie Gott sie aus Ägypten durch die Wüste geführt hat und während dieser ganzen Zeit versorgte. Dann hat dieses Fest aber auch noch die Bedeutung, dass es einen hoffnungsvollen Vorausblick war auf den kommenden Messias, den Retter und König, den die Juden damals wie heute noch erwarten. Sie blickten voraus auf einen zweiten Exodus, auf eine Befreiung aus der Gefangenschaft. Es war die Sehnsucht da nach dem Reich Gottes. Und wenn wir Johannes 7 lesen, merken wir, und wir merken es da bei unserem kurzen Dialog schon, dass dieses Verlangen nach diesem Messias allgegenwärtig war. Eng verbunden mit dem Dank über Vergangenes und Gegenwärtiges schwingt hier das unbefriedigte Verlangen mit nach einer inneren Erfüllung und Erlösung. Vielleicht hast du dich oder hast du dir schon den Kontext von diesem Johannes, von diesem Kapitel Johannes 7 aufgezeichnet in deinen Gedanken. Vor Johannes 7 kommt Johannes 6, genau. Und dort speist Jesus die über 5000 Menschen. Und Jesus sagt dort in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und diese Aussage hat so Aufruhr gestiftet, dass es zwischen den Juden zwei Meinungen gab. Entweder für Jesus oder gegen Jesus. Und mit diesen und vielen anderen Taten und Wunder von Jesus im Hinterkopf reisten die Juden nach Jerusalem zu diesem Laubhüttenfest. Ist er der Messias oder nicht? Wer ist dieser Jesus? Kann es sein, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass der Messias jetzt hier ist, der versprochene Retter auf die Welt kommt? Und wir sehen, trotz der Dankbarkeit über so vieles an diesem Fest, hatten die Menschen damals ein Verlangen, das noch nicht gestillt war. Zutiefst dankbar sein ist enorm schwierig. Ja, eigentlich ein Wunschdenken, wenn wir etwas in uns haben, das nicht erfüllt ist. Ein Bedürfnis haben, das nicht gefüllt ist. Du kannst es dir so vorstellen, ganz einfach und erweiternd eigentlich, aber ganz einfach kann man es sich so vorstellen, Dankbarkeit, die strahlt immer nach außen. Wir haben es vorhin gesehen, wenn du dankbar bist, da vorne, nach vorne kommst, es strahlt etwas aus. Man ist dankbar. Man sieht es Personen an, wenn sie dankbar sind. Und stell dir einen Kreis vor, außen ist alles Gute und die nützlichen Dinge, für die du dankbar bist, außen am Kreis. Das können ganz alltägliche Sachen sein und für die bist du dankbar. Und wenn du für die dankbar bist, dann strahlt das nach außen hin und Personen merken, hey, ja, diese Person, die ist irgendwie nicht verbittert oder so, die ist dankbar für das, was sie hat. Aber das, was außen an diesem Ring ist, kann die Dankbarkeit nicht nach innen scheinen lassen. Es geht nach außen, diese Dankbarkeit. Es strahlt nach außen, aber innen kannst du vielleicht immer noch undankbar, unerfüllt sein. Egal, was du dir kaufen kannst und erarbeiten kannst, diese innere Erfüllung kann es nicht stillen. Wenn du aber zutiefst dankbar bist, auch im innersten Kern, so strahlt diese tiefe Dankbarkeit auch nach außen. Und dann ist es wie zweitrangig, was außen an diesem Ring ist, an diesem Kreis. Vielleicht hast du viel, vielleicht hast du wenig, aber du bist von innen her dankbar. Dieses Verlangen in dir ist gestillt. Das unerfüllte Verlangen sehen wir auch bei den Brüdern von Jesus. Das unerfüllte Verlangen ganz innen. Bei ihnen war es das Verlangen nach dem Messias. Da muss doch einer kommen. Sie fordern Jesus auf, sich öffentlich zu zeigen. Warum? Es steht da und sie glaubten nicht an Jesus. Warum forderten sie ihn auf? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, weil sie Angst hatten, dass ihre Familienehre in den Dreck gezogen wird, weil Jesus das Volk spaltete. Ich weiß es nicht, was es ist. Doch was sicher ist, ist, dass die Brüder von Jesus, wie auch die Juden damals, den Messias mit spektakulären Zeichen erwarteten. Sie wollten Wunder sehen. Und welcher Zeitpunkt wäre nicht idealer, für einen Messias sich zu zeigen, für den versprochenen Retter sich zu zeigen, als dieses Freudenfest, das Laubhüttenfest, das auf diesen zweiten Exodus vorausschaut, auf diesen Messias vorausschaut. Doch vielleicht weißt du, an welchem Fest sich Jesus definitiv als Messias, als Christus, als Retter der Welt gezeigt hat. Es war nicht an diesem Fest. Es war ein Passafest. Ein Fest nicht unbedingt der Freude. Schon auch Freude, aber nicht so wie bei diesem Fest. Es war ein Fest, an dem ein fehlerloses Opferlamm geschlachtet wurde zur Vergebung der Sünde. Es wäre nur schon allein dieser Vergleich zwischen diesen zwei Festen wäre eine Vertiefung wert. Aber wir lassen das jetzt. Aber Jesus hat sich an diesem Passafest gezeigt, als Opferlamm Gottes, gestorben für deine und meine Sünden. Ganz anders, als man damals erwartete. Was ist dein inneres, unerfüllte Verlangen? Hast du so ein inneres, unerfülltes Verlangen? Meine Erfahrung ist in Gesprächen mit Menschen, dass dieses Verlangen vielfach zurückgreift auf ein Verlangen nach Freiheit, nach Befreiung, nach Erlösung. Du fragst dich nach dem Sinn des Lebens oder weißt nicht so richtig, warum Gott die Welt überhaupt noch am Laufen hält. Auch wenn du einigen Grund hast, darüber dankbar zu sein, merkst du, dass in dir tief drin etwas Unerfülltes lungert. Etwas, das du nicht ausfüllen kannst. Und das in dir nicht ein Gefühl der Dankbarkeit und ein Lebensstil der Dankbarkeit hervorbringt. Kann es sein, dass du bis jetzt immer am falschen Ort dieses unerfüllte Verlangen auffüllen wolltest? Kann es sein, dass für dich zutiefste Dankbarkeit nur ein Wunschdenken ist? Dankbar über, ja, einige Sachen außen am Kreis, aber zutiefste Dankbarkeit im Kern. Ist das ein Wunschdenken, weil du merkst, dass irgendetwas fehlt? Jesus weiß haargenau um deine Situation. Er weiß um deine Herausforderungen. Und er will genau in diese leere Lücke, in dieses unerfüllte Verlangen hineinstehen. Genau dort, wo du denkst, und da habe ich eine Leere in mir. Jesus will dort hineinstehen. Er kommt als das Opferlamm Gottes. Ich möchte etwas betrachten mit euch, dass es zu diesem Zeit vom Neuen Testament bei diesem Fest gab. Es gab den Brauch vom Wasserschöpfen. Das lesen wir nicht in der Bibel, das sind rabbinische Texte, die man zu Rate nimmt und merkt, okay, das Laubhüttenfest damals, das hatte verschiedene Symbolik und Bräuche und eines war eben dieses Wasserschöpfen. Und dieses Wasserschöpfen, das geht dann auch zurück zum Alten Testament. Also das war irgendwie schon in der Bibel verankert, aber wir lesen davon nichts in der Bibel. Aber es ist spannend, das mal vor Augen zu führen. Zum Beispiel geht es zurück auf Hesekiel 47, wo die Rede ist von diesem Strom, Wasserstrom, der aus dem Tempel entspringt, also ein Blick in Zukünftiges. Und bei diesem Wasserschöpfen wird während des Festes jeden Tag ein Krug Wasser von einem Teich, Teich Siloah, außerhalb vom Tempel, ein Krug Wasser geholt und zum Tempel getragen. Beim Tempel oder im Tempel wird dieses Wasser zusammen mit Wein, wurde das auf den Altar geschüttet. Und dieser Brauch wurde, oder diese Zeremonie ist begleitet worden durch Trompeten, durch Psalmgesänge, und das Volk schüttelte und wedelte da mit Zweigen und Ästen und sie feierten einfach ein Riesenfest. Und am siebten Tag vom Fest, am letzten Tag, machten sie das siebenmal. Und dieser Brauch war ein Symbol und Hinweis auf die endzeitliche Quelle vom Heil. Wie wir auch in Sacharja lesen, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Sacharja 13, Vers 1. Und am Laubhüttenfest war der Gedanke an eine Quelle der Heilung, Vergebung und Erlösung und Rettung extrem nahe. Dieser Gedanke war extrem nahe. Es war ein Fest der Freude, an dem man auch voller Dankbarkeit auf all das schaut, was Gott uns gegeben hat. Und es war ein Fest der Freude mit einem extrem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Aber die Lehre war da. Die Lehre war auch damals da. Es gab ein unerfülltes Verlangen, wie wir vorhin gesehen haben. Auf diesem Hintergrund stellt sich nun Jesus hin an diesem letzten Tag und sagt: Wer Durst hat, soll zu mir kommen, und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift: Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Gott weiß, was uns Menschen fehlt. Er weiß, wo du und ich unser unbefriedigtes Verlangen haben. Er sandte seinen eigenen Sohn, um genau in diese Lücke hineinzutreten. Das, was wir uns nicht selber erfüllen können. In Gemeinschaft mit unserem Erschaffer, Erretter und Vollender zu leben. Jesus Christus stillt deine innersten Bedürfnisse. Und das ist nicht eine fromme Floskel. Das ist Realität. Die Juden warteten auf den Messias und Jesus steht hin. Das sind meine Worte, steht hin, hier bin ich. Ich bin es, kommt zu mir. Am Fest dachte man an die Wüstenwanderung der Israeliten beim Auszug aus Ägypten. Und überlegen wir, an was sie zurückdachten. Sie dachten zum Beispiel zurück an die Wolken- und Feuersäule, wo ihnen vorausging. Gott ging den Israeliten voraus und wies ihnen den Weg. Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Sie dachten zurück an das Wasser aus dem Felsen, das ihren Durst löschte. Und Jesus ist nach dem Neuen Testament der Felsen, der Eckstein. Bei ihm ist lebendiges Wasser zu finden. Gott wohnte bei der Wüstenwanderung mitten unter den Israeliten. In Johannes 1 lesen wir, dass Jesus der bei den Menschen wohnende Gott ist. Gott kommt auf die Erde. Gott wohnt unter uns Menschen, in Jesus Christus. Sie dachten zurück, dass Gott die Israeliten mit Manna versorgte, über Jahrzehnte hinweg. Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. diese Zusammenhänge, an was die Israeliten dachten und was Jesus sagte und sagte, hey, ich bin es, ich bin der Messias, komm zu mir, ich bin das Brot des Lebens, bei mir gibt es Wasser zu trinken, das lebendige Wasser. Zutiefste Dankbarkeit wird zur Realität in deinem und meinem Leben, wenn wir uns von diesem Jesus ansprechen lassen. Zutiefste Dankbarkeit, nicht nur äußerliche Dankbarkeit, sondern wenn wir zutiefst auch in unserem Innern uns von Jesus Christus ansprechen lassen. Er ist der wahre Fürsorger unserer grundlegendsten und innersten Bedürfnissen und unserem Verlangen. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo bereits im Video am Anfang angesprochen wurde, nachfolgend in Johannes 7 steht, Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war. Wenn wir an Jesus Christus glauben und unser Verlangen an seiner Quelle stillen lassen, so wird der Heilige Geist durch uns wie ein Strom von lebendigem Wasser ausgehen. Und nicht wir sind die Quelle, nicht wir sind die Ursache für diesen Strom, der ausgeht. Nicht wir sind nachher besser als andere Menschen. Nein, durch unseren Glauben an Jesus geben wir Raum dem Heiligen Geist und dieser wird wirken und uns Freude bereiten. Dann haben wir wahre Freude. Dann haben wir wahre Dankbarkeit, die von innen kommt. Zutiefste Dankbarkeit wird Realität. Freut euch über das, was ihr habt. Gott ist groß, aber die Freude und Dankbarkeit wird noch größer werden, wenn wir entdecken, was alles noch entstehen darf. Was alles noch aus dem Inneren, durch den Heiligen Geist, durch unseren Glauben an Jesus Christus entstehen darf. Wenn du merkst, damit möchte ich schließen, wenn du merkst, trotz vielem, für das du dankbar bist und sein kannst, hast du ein unerfülltes Verlangen in dir und ein Unbehagen vielleicht vor der Zukunft. Dann spricht Jesus zu dir, komm, komm und trinke bei mir, komm und trink bei mir. Ströme von lebendigem Wasser werden fließen. Jetzt bricht etwas Neues an. Jetzt ist es Zeit. Ich möchte beten. Jesus Christus, bei dir ist das lebendige Wasser. Und wie du damals auch aufgestanden bist und gesagt hast, hey, komm zu mir. Komm zu mir. Ihr habt das innere Verlangen und ich möchte euch stillen. Aber vielleicht anders, als ihr denkt. Genau das sagst du heute auch noch. Dort, wo wir das unbefriedigte Verlangen haben. Du weißt es, was das in uns innen ist. Und du möchtest in diese Lücke nie treten. Du, Jesus Christus, als Opferlamm Gottes, als Messias, als Christus, als Retter. Ja, wir möchten dir gerade die Punkte anlegen, wo jetzt vielleicht in den Gedanken sind. Das ist ein Gedanke, wo wir dir einfach wenn die Türen auftun wollen, sagen, Jesus, ja, ich will meinen Durst bei dir stillen. Jesus Christus, ich bitte dich auch, dass durch deinen Entscheid ganz neu auf dich unser Vertrauen zu setzen. Ganz neu bei dir an die Quelle vom lebendigen Wasser zu kommen. Dass dein Entscheid darf ein Segen sein für unser Umfeld. In unserem Alltag, wo wir merken, dass du durch uns wirkst. Wie ein Strom von lebendigem Wasser, der ausgeht. Zum Segen für unsere Nächsten und Mitmenschen. Amen.